Es war ein riesiger Medienskandal, die Spiegel-Affäre um Klaas Relotius. Der Journalist galt als Wunderkind, seine Reportagen gewannen mehrere Preise. 2018 platzte allerdings die Blase, denn er war als Hochstapler aufgeflogen. Wie sich herausstellte, hatte er sich viele seiner Protagonisten und Teile der Geschichten ausgedacht. Aufgedeckt hat das sein Kollege Juan Moreno, der die Geschichte in dem Buch 1000 Zeilen Lüge zusammenfasste. In der nächsten Woche kommt nun 1000 Zeilen in die Kinos, ein Film, der sehr stark von Morenos Buch inspiriert ist. Aus Klaas Relotius wird hier Lars Bogenius, aus Juan Moreno Juan Romero, gespielt von Elias Mbarek. Regie geführt hat ein Mann, der sehr in der Comedy zu Hause ist, der bekannt ist durch Filme wie Der Schuh des Manitou oder Lissi und der wilde Kaiser, Bulli Herbig. Ich habe mich mit Bulli Herbig unterhalten und ihn eingangs gefragt, als er den Skandal um Klaas Relotius vor 4 Jahren verfolgt hat, wann war ihm klar, das könnte Stoff für einen Film sein?
Also eigentlich war dieser Vorfall tatsächlich der Urknall. Bei mir ist es so, ich bin immer auf der Suche nach so Geschichten, die man fürs Kino verfilmen kann. Und da bei dem Vorfall, da habe ich sofort angedockt, weil ich so dachte, oh guck mal, das ist groß. Ein großes Nachrichtenmagazin fällt auf einen Hochstapler rein. Das fand ich schon mal total spannend, weil ich dann bei mir selber merke, da habe ich jetzt einen Style oder einen Film im Kopf, den ich mir dazu vorstellen könnte. Ein bisschen Thriller, ein bisschen Drama, ein bisschen Satire im Kopf. So. Konnte es aber noch gar nicht zuordnen. Und dann habe ich gehört, dass die Ufer sich die Verfilmungsrechte gesichert haben an einem Buch, das es noch gar nicht gibt. Das hat mich ein bisschen gewurmt. Und 2 Wochen später haben sie sich aber bei mir gemeldet und war natürlich ein riesen Glücksfall für mich und haben mir da die Regie angeboten. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich ihnen einfach mal so, ich glaube, eine Viertelstunde erzählt, was das für ein Film sein müsste, was für ein Tempo der hat, was für eine Temperatur und dass man ja mit dem Thema Lüge total spielen kann und sich sozusagen auch selbst Dinge ausdenken kann, weil man ja alles behaupten kann. Und das hat mich so gereizt. Ich bin froh, dass es geklappt hat.
Bevor wir nochmal zu der Erzählweise kommen, würde mich nochmal dieses ja fast Rennen um die Rechte interessieren. Was ja interessant ist, dass Sie eben sagten, die UFA hatte sich schon die Rechte gesichert, bevor das Buch überhaupt von Juan Moreno fertig war. Ist das üblich? Wie stellt sich aus Ihrer Sicht dieses Rennen um die Rechte da, wie sportlich geht's dazu?
Also, das kommt ganz aufs Thema an. Also ich bin da noch nicht so erfahren. Ich habe mir noch nicht so viele Rechte gesichert. Na, hier war Sebastian Werninger, glaube ich, die treibende Kraft, der von diesem Buch, das entstehen soll, erfahren hat und dann clever genug war und da gleich den Kontakt gesucht hat. Ich habe dann irgendwann diese Fahne, sagt man ja dazu, von diesem Buch von Juan Moreno bekommen. Hab dann aber schon sehr schnell gesehen, dass man das nicht 1:1 so drehen kann, ne? Dass man sich davon halt inspirieren lassen kann, aber dass man so seine eigene Interpretation finden muss, seinen eigenen Weg, wie man die Geschichte so erzählt. Und dafür war es wunderbar. Und dass sozusagen die Möglichkeit bestand, andere Haken zu schlagen und Dinge noch zu erfinden, das ist das wirklich, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und nochmal, um die Frage zu beantworten, was bezüglich der Rechte, bisher ist es mir noch nie gelungen, mir irgendwelche Rechte zu besorgen, weil ich immer, ich glaube, gefühlt der Letzte war, der gefragt hat.
Ja, ist sehr interessant, weil offensichtlich ja irgendwie ganz viele auf der Suche sind nach sowas, was auch so ein bisschen Zeitgeist ist, ja. Was irgendwie interessante Geschichten sind. Und da aber sofort das Gespür zu haben im laufenden Prozess, das kann die Leute auch 4 Jahre später interessieren. Das finde ich schon interessant.
Ja, aber was den Stoff betrifft, ist es ja tatsächlich ein zeitloses Thema. Klar, haben wir diesen Vorfall als Grundlage genommen, aber es war ja nicht der erste seiner Art. Aber der hatte natürlich nochmal eine andere Wucht. Gerade in Zeiten von Fake News und in einer Zeit, wo eine ganze Generation schon letztendlich völlig selbstverständlich mit Fake umgeht. Und darin sieht man ja, wie wichtig diese Verantwortung ist und wie wichtig seriöser Journalismus ist. Ne? Und dass man da das Vertrauen wieder ein Stück weit zurückgewinnt. Da war natürlich Social Media und das Internet in den letzten 10, 20 Jahren ein unheimlicher Brandbeschleuniger, sage ich mal. Ne? Ich habe dann den Eindruck, dass oft die Schlagzeile viel wichtiger ist als der Inhalt, dass die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit eine viel höhere Priorität hat. Also es geht nicht mehr darum, stimmt die Schlagzeile so, wie sie da geschrieben ist oder die Nachricht, sondern lass sie uns als Ersten raushauen, als Erster. Und da haben sich Prioritäten verschoben, die der Sache einfach nicht dienlich sind. Und insofern hat der Film, der Stoff, natürlich heute noch dieselbe Relevanz wie vor 4 Jahren.
Und wie Sie schon sagten, auch für Sie als Geschichtenerzähler ist das natürlich interessant. Wo beginnt Journalismus dann ins Fiktive überzugleiten. Also Stefan Niggemeier, der selbst mal Spiegelautor war, der hatte gesagt, dass es ja auch beim Spiegel so eine gefährliche Kultur, hat er geschrieben, des Geschichtenerzählens gab, bei der dann zugunsten eines schönen Textes auch mal mehrere Personen in einer verdichtet werden. Mhm. Da muss man beim Journalismus vorsichtig sein, aber da beginnt natürlich im Film auch die Freiheit des Erzählens. Also wo war die Vorlage wichtig und wo haben Sie sich die künstlerische Freiheit genommen?
Es gibt ja das schöne Zitat, eine gute Recherche zerstört die schönste Geschichte. Deswegen bin ich auch kein Journalist, ne? weil ich mir die Freiheit nehme, Dinge zu erfinden. Und das ist das, was mich auch reißt. Ich habe gar kein Interesse daran, einen Film zu machen, der von vorne bis hinten faktisch korrekt ist. Da muss ich eine Dokumentation machen. Vielleicht mache ich das eines Tages, wenn es ein Thema gibt, das mich interessiert. Aber da muss es, bei einer Dokumentation bist du auch verantwortlich dafür, dass du dich an die Fakten hältst. Das fällt mir schwer, weil ich möchte halt Geschichten erzählen. Ne? Und wenn du dann genau an dem Punkt bist, wo du sagst, ah Mensch, jetzt wenn die Figur oder diese Frau einen anderen Weg einschlagen würde, dann hätte man eine ganz andere Dramaturgie. Das kann ich mir als Drehbuchautor erlauben, aber nicht als seriöser Journalist.
Elias Mbarik spielt jetzt Juan Moreno. Warum hielten Sie Elias Mbarik für die perfekte Besetzung?
Also du gehst ja mit ganz vielen Ideen in so einen Prozess. Und dann denkst du dir, okay, also wenn wir schon bei Überraschungen sind, wenn wir schon bei Hakenschlagen sind, lass uns das doch durchziehen. Was passiert, wenn wir jetzt den Elias Mbarik diese Figur spielen lassen? So. Dann ist das auf der einen Seite unheimlich reizvoll, auf der anderen Seite bin ich mir auch darüber im Klaren, dass du dann gegen sein Star-Appeal, sag ich mal, ankämpfen musst. Ne? Also er ist der größte deutsche Kinostar, den wir gerade haben. Wie bringt man dieses Image auch, wie wird man das los? Und das hat was mit Äußerlichkeiten zu tun, ganz klar, aber auch mit der Art und Weise, wie er spielt. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen, mehrmals, haben uns auch Geschichten erzählt, welche Erfahrungen wir mit Journalisten gemacht haben, mit Reportern. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Figuren und Charaktere. Wie kommen die rein? Wie bewegen die sich? Wie gucken die dich an? Sind die nervös? Sind sie selbstbewusst? Kommt ganz darauf an, wo sie auch herkommen, je nachdem, bei welchem Magazin oder bei welcher Zeitung du arbeitest. Das hat auch was mit, das spürst du, glaube ich, an der Haltung, wie die reinkommen. Na, das ist so.
Und ich stelle jetzt keine Frage.
Sehr charmant, wenn ich das so sagen darf. Ja, also. Und das macht was mit einer Figur. Natürlich haben wir überlegt, was können wir der Filmfigur Romero an Ticks geben oder an Eigenschaften geben. Ich fand ganz wichtig, dass man bei ihm auch immer ein bisschen Neid und Eifersucht spürt. Ich mochte die David gegen Goliath-Geschichte, also die da so ein Stück weit auch drinsteckt. Und dann natürlich die Äußerlichkeiten, das ist klar. Also, und diese Kombination aus Erscheinungsbild und Spiel hat dazu geführt, dass Leute aus dem Kino kommen und sagen, Mensch, so gut haben wir den Elias noch nie gesehen. Und das ist natürlich ein Riesenkompliment.
Sein Antagonist ist ja die Figur des Klaas Relotius, also im Film heißt er bei Ihnen Lars Bogenius, gespielt von Jonas Ney. Und das ist ja nicht so der übliche Filmantagonist, denn ist ja jetzt kein Bösewicht, also der übliche, sagen wir mal, der klassische. Ist ein freundlicher, zurückhaltender Kollege. Dann kommt ja noch hinzu, dass Juan Moreno und Lars Bogenius sich nicht wirklich treffen. Sie kommunizieren sehr viel über E-Mail, über Telefon. Welche Herausforderungen hat es für Sie gestellt, das zu inszenieren?
Also zum einen sehe ich im Bogenius gar nicht so sehr den Antagonisten. Ne? Also wir haben zwei Hauptdarsteller und die gehen ihren Weg und die haben ihre Motivation. Und ich möchte es überhaupt nicht rechtfertigen, was der Bogenius in diesem Film macht. Aber man lässt ihn halt auch machen. Und mich hat so interessiert, warum ist er so? Warum macht er das? Und wer ist dafür verantwortlich, dass er diesen Spielraum bekommt? Und ich habe zum Jonas immer gesagt, weißt du musst eine liebenswerte Figur sein. Du musst bescheiden sein. Du musst zu Everybody's Darling werden. Und die Zuschauer müssen dir auch ein Stück weit Vertrauen schenken. Sonst werden alle anderen Figuren zu Clowns. Also nicht, dass ich es erstrebenswert finde, einem Hochstapler nachzueifern. Aber ich beobachte ihn gern. Nehmen wir mal so einen Film wie Catch Me If You Can. Der ist aus der Sicht des Hochstaplers erzählt. Und da guckt man auch fasziniert zu, und fragt sich, sag mal, wie weit treibt er das? Kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt da als Pilot hockt. Kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt ein Arzt ist. Hier ist es die Geschichte vom Romero, der ihm da so hinterherhechelt und ständig auf Granit beißt. Und das hat eine andere Faszination und das ist ein Glücksfall.
Sie haben gesagt, man muss den Bogenius ja auch machen lassen. Das ist dann die Seite der Zeitung, für die er arbeitet. Die Chefetage kommt da auch nicht sonderlich gut bei weg. Die hofieren ihn, auch die Rechercheabteilung kommt nicht gut bei weg. Warum haben Sie das als Mediensatire angelegt? Warum diese Entscheidung?
Ist interessant, dass Sie jetzt Mediensatire sagen, weil ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist.
Ich meinte gar nicht den ganzen Film, aber der Teil, der in der Zeitung spielt, der ist, finde ich, sehr satirisch angelegt.
Ja, das ist richtig. Das macht mir natürlich auch Spaß. Ne? Und das ist ja natürlich, das sind natürlich auch Figuren und Charaktere, die stellvertretend für eine gewisse Art von Mensch stehen. Ne? Du findest solche Menschen ja nicht nur im Verlagswesen oder im Journalismus. Du kannst dir jede Branche angucken. Wir haben ganz früher mal einen Sketch gemacht, ganz, ganz früher in der Comedy-Show Bully & Rick. Der Sketch hieß A Business Kasper. Das hat mir eine irrsinnige Freude gemacht. Das war eine Unterhaltung zwischen zwei Geschäftsmännern am Flughafen, die sich gegenseitig erzählen, wo sie überall hinfliegen. Und ich habe an sowas Freude, ne? Weil das sind ganz eitle, in Bezug auf unsere Figuren, bei uns heißen sie ja Habicht und Eichner, das sind natürlich eitle Köpfe. Und die sonnen sich auch in diesem Glanz von ihrer Schöpfung. Ne? Von Bogenius ist ja ein Stück weit auch ihr Werk. Sie haben das ja zugelassen, sie haben ihn ja motiviert, sie haben ihm gesagt, was sie brauchen und er hat es geliefert. Und damit haben sie auch noch Erfolg, beziehungsweise Bogenius hat Erfolg und das international. Und diese beiden Habicht und Eichner profitieren davon. Und irgendwann, glaube ich, kommst du an einen Punkt, wo du nicht wahrhaben willst, dass da was schief läuft, weil es läuft einfach zu gut. Und wenn du dann kurz davor der Chefredakteur zu werden, dann erst recht nicht. Ja? Und das macht natürlich sozusagen in der Inszenierung besonders viel Spaß, weil du mit diesen Eitelkeiten und mit dieser Schuldzuweisung dann auch wunderbar spielen kannst.
Das sagt der Regisseur Bully Herbig. Der Film 1000 Zeilen kommt nächsten Donnerstag in die Kinos.